Ich würde sagen, entspann dich. Ja, also das wäre wirklich so ein erster Hinweis. Ich weiß, das ist natürlich viel leichter gesagt als getan, aber es ist einfach nicht der gerade Lebenslauf, der eine Persönlichkeit ausmacht, ja, sondern es sind eigentlich vielmehr so diese Kurven und Umwege und die Schleifen, die ich vielleicht irgendwie drehe.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Career to go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. Heute widmen wir uns einem Thema, das viele Studierende betrifft, aber oft zu wenig Raum bekommt und das bisher leider auch in diesem Podcast. Stress, Überforderung und wie man im Studium mental gesund bleibt. Dazu habe ich mir Britta Cornelissen eingeladen. Sie ist Wirtschaftspsychologin und Coachin mit wissenschaftlich fundierter Ausbildung und Gründerin des Coaching Lab 745. Britta arbeitet seit vielen Jahren mit jungen Menschen zusammen und weiß genau, wie sich Leistungsdruck, Unsicherheiten und hohe Erwartungen im Alltag bemerkbar machen und vor allem, was man dagegen tun kann. In dieser Folge sprechen wir über die typischen Stressfaktoren im Studium, welche Gedanken oft dahinter stecken und welche konkreten Maßnahmen wirklich helfen können, wenn der Kopf voll und der Kalender übervoll ist. Britta, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Constanze, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute.
Wir haben uns einiges vorgenommen und bevor wir ins Interview einsteigen, würde ich dich gerne noch etwas näher kennenlernen. Dazu habe ich ein paar Optionen in unserem AB-Spiel vorbereitet. Bist du bereit? Hast du Lust?
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Leg gern los.
Kaffee oder Kräutertee?
Kaffee, allerdings koffeinfrei.
Alles durchplanen oder einfach mal treiben lassen?
Gerne alles durchplanen mit Zeit zum Treiben lassen.
To-Do-Liste auf Papier oder in einer digitalen App?
Papier.
Powernap oder Powerwalk in der Pause?
Oh, Powerwalk.
Montagmorgen früh voll durchstarten oder eher langsam ankommen?
Eher langsam ankommen.
Mit Musik arbeiten oder absolute Stille?
Absolute Stille.
Stress abbauen mit Sport oder mit einem Serienmarathon?
Oh, absolut mit Sport, auf jeden Fall. Da werden wir heute sicherlich auch drüber reden.
Motivationsspruch am Spiegel oder Postkarten auf dem Schreibtisch?
Postkarten auf dem Schreibtisch.
Okay, vielen Dank. Hast du denn da gerade eine Postkarte, die dich anblickt?
Nee, auf meinem jetzigen Schreibtisch tatsächlich nicht. Aber ich habe ansonsten zu Hause ganz viele feministische Postkarten, die auch meine Klienten immer gerne aufmuntern. Und genau, die erhellen auf jeden Fall meinen Arbeitstag.
Sehr gut. Britta, im Intro habe ich eins deiner vielen Eigenschaften oder deiner vielen Tanzbereiche, nenne ich es mal, vergessen. Und zwar hast du einen Lehrauftrag an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und dort gibst du ein Seminar, glaube ich, mit dem Titel Coaching im Studium – Hilfe zur Selbsthilfe. Was steckt denn hinter diesem Ansatz und ist es ein Seminar oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also der Titel ist korrekt und das ist tatsächlich ein Seminar, also so ein Blog-Seminar. Mhm. Das geht über ein gesamtes Semester und wir sehen uns dann alle paar Wochen für einige Stunden. Mhm. Und die Idee dafür ist tatsächlich der Dekanin des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften gekommen. Mhm. Während Corona, da sind wahrscheinlich viele Ideen entstanden. Oh ja. Denn sie hatte eben gemerkt, naja, viele Studierende, die sind ja nie am Campus gewesen und hatten keine Ahnung, was irgendwie wo zu finden ist. Sei es das Prüfungsamt, ne, oder die BIP oder was auch immer. Mhm. Und vor allen Dingen hatte aber natürlich niemand persönlichen Kontakt zu anderen Kommilitoninnen. Also das ist ja das, was das Studium irgendwie aufrechterhält, ja? Ja. Ich meine, persönliche Beziehungen, die sind das A und O. Wir sind Menschen, wir brauchen Zugehörigkeit und nur dank guter sozialer Beziehungen werden wir halt auch glücklich alt. Ja? Und da kann man natürlich im Studium vor allen Dingen den Grundstein für legen und neue Kontakte knüpfen. Und der Ansatz ist, wie es im Titel eigentlich steht, Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Also für mich so ein wirklicher Empowerment-Ansatz. Ich erzähle ganz viele Methoden, zum Beispiel zum Thema Stressbewältigung. Ja, aber eben so, dass man danach wirklich rausgeht und sich sagt, okay, krass, jetzt habe ich ein Werkzeug mehr in meinem Werkzeugkoffer oder noch mehr. Und ich befähige halt die anderen, da wirklich aktiv an sich selbst zu arbeiten, ne? Und es geht eben zum Beispiel darum, wie geht man besser mit Stress um, aber auch wie vernetzt sich Studierende miteinander. Es geht immer darum, dass sich eben auch jüngere Studierende mit Älteren austauschen können. Das heißt, ich schaue immer so, ich matche die in Zweier- und Dreiergrüppchen. Ich schaue dann immer, dass die aus unterschiedlichen Semestern zusammenkommen, damit eben auch ja einfach ein Erfahrungsaustausch stattfinden kann. Und ich arbeite da mit Ansätzen, naja, aus der Psychologie, aber auch aus der Verhaltenstherapie, Stressmanagement, aus der positiven Psychologie. Es geht ganz viel um Selbstvertrauen. Also so rund um die Persönlichkeitsentwicklung eigentlich, ne? Das ist wirklich so ein Rundumschlag sozusagen. Und manche Studierende, die dürfen danach einen Reflexionsbericht drüber schreiben. Mhm. Und die bezeichnen das so ein bisschen als Selbsthilfegruppe. Das soll aber gar nicht irgendwie negativ oder, ja, ne, irgendwie komisch gemeint sein, sondern es geht einfach wirklich darum, man kann dort wirklich alle Probleme, alle Herausforderungen, alle Sorgen total offen ansprechen. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon so die größte, ich sag mal, der größte Wert für die Studierenden, dass sie da einfach sitzen und merken, wow, es geht anderen genauso wie mir, die haben die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen. Mhm. Ich bin nicht komisch, ich bin nicht alleine. Und ja, das steckt dahinter. Wir haben also wirklich einen schönen Erfahrungsaustausch. Das ist immer sehr, ja, vielleicht kann man sagen, intim, ne? Es werden einfach wirklich intime Dinge besprochen. Es findet hybrid statt. Ich versuche immer zweimal im Semester wirklich vor Ort zu sein. Dann stehe ich mit meinem Van auf dem Campus und dann genau sehen wir uns auch alle. Mhm. Und ansonsten findet es online statt. Und ja, das ist ein ganz, ja, ganz tolles Blog-Seminar, was ich von Herzen empfehlen kann.
Das klingt total kostbar und wertvoll. Und ich glaube, ich hätte mir das auch gewünscht in meiner Studienzeit. Wahrscheinlich ist es auch immer schnell belegt, oder?
Das ist tatsächlich der Fall, ja. Also es gibt immer eine lange Warteliste. Ich kriege auch schon immer im laufenden Semester Anfragen, wann wird denn freigeschaltet fürs nächste Semester? Und es ist auch so ein bisschen first come, first serve, weil ich glaube, wir hatten das auf maximal 22 oder irgendwie 26 Studierende gedeckelt, damit wir eben halt auch wirklich einen guten Austausch haben können, ne? Damit ich Einzelgespräche auch führen kann, ne? Es wird ein Persönlichkeitstest angeboten und dann eben eine individuelle Auswertung, die stattfindet. Und ja, genau. Deswegen, also ja, der Run darauf ist auf jeden Fall groß.
Als Coachin begleitest du Studierende bei den unterschiedlichsten Themen und Herausforderungen. Welche sind das? Mit welchen, ja, Anliegen kommen sie denn am häufigsten zu dir?
Ja, also eigentlich ist das wie bei fast allen Menschen wahrscheinlich. Es geht vor allen Dingen um das Thema Vereinbarkeit. Mhm. In dem Fall natürlich, ne, wie packe ich das Studium und den Studierendenjob und noch die Freizeit irgendwie unter einen Hut. Aber es geht natürlich ganz viel auch um Stress. Es geht um Ängste, es geht um Sorgen, darunter natürlich vor allen Dingen Zukunftsängste, ne? Also wie geht's weiter nach dem Studium? Finde ich einen Job? Wenn ja, will ich den? Es geht natürlich auch um Prüfungsängste und wirklich so Blackouts. Und was mich immer wieder schockiert, es geht sehr oft, also wirklich eigentlich jedes Semester darum, Schlafstörungen zu besprechen oder überhaupt mal offen zu thematisieren. Und es geht auch ganz oft darum, wie komme ich eigentlich von meinem Handy los? Also wie reduziere ich meine Bildschirmzeit? Und auch das ja, erschreckt mich eigentlich immer, wobei das ja auch uns alle betrifft. Also ich bin davon auch nicht frei.
Ja.
Ja, und es gibt eine relativ aktuelle Studie von einer Krankenkasse, heißt irgendwie so sinngemäß, jeder dritte Studierende kratzt am Burnout. Und das merke ich tatsächlich auch in meinem Seminar leider immer wieder, dass da einige das Thema auf jeden Fall kennen, sich da wiederfinden oder davor vielleicht Sorge haben und dann eben auch deswegen in dem Seminar bei mir landen.
Wie erkenne ich denn, dass aus normalem Uni-Stress möglicherweise ein Burnout geworden sein könnte und welche Maßnahmen sollte ich dann umgehend ergreifen?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil viele von uns, ne, die nehmen das vielleicht auch einfach als normal und gegeben hin. Naja, ne, Stress hast du immer und Zähne zusammenbeißen durch und so. So Sprüche gibt's ja, die prägen einen vielleicht. Und ich würde gerne erstmal so ein bisschen darüber reden, was denn eigentlich seelische Überlastung wirklich ist, ne, damit wir verstehen, ja, wann das vielleicht auch bei uns der Fall sein könnte. Also wenn wir von seelischer Überlastung reden, dann meinen wir Zustände, in denen wir uns also einfach total überfordert fühlen, ne, in denen wir rastlos oder erschöpft sind. Ja, und was passiert dann? Wir haben rasende, sprunghafte Gedanken, wir grübeln irgendwie über Ewigkeiten, über die eine und dieselbe Sache, die Gedanken kreisen, aber wir kommen zu keiner Lösung, obwohl wir halt permanent irgendwie über das ein oder andere Thema nachdenken. Und es kommen natürlich starke Emotionen auf, ne? Also da kennen wir Angst oder vielleicht auch Trauer, Sorge, vielleicht sogar Verzweiflung und Wut. Also es ist ein echt intensiver Zustand. Und häufig sind Menschen dann so angespannt, dass das sympathische Nervensystem aktiviert ist. Das heißt, wir sind eigentlich so unruhig, dass wir quasi ständig auf der Flucht sind. Ne? Damit kann man sich, glaube ich, gut identifizieren. Hoffentlich nicht über einen längeren Zeitraum, aber ich denke, das kennt man. Und wenn dieser Zustand, sage ich mal, da ist, dann sollte ich mich schleunigst um mich selbst kümmern. Ja, also wirklich, das ist echt ein, der Körper sagt mir das eigentlich. Ne? Ich muss halt hinhören, das ist es.
Ja.
Und genau, also viele nehmen das, glaube ich, wirklich als gegeben hin, aber man sollte einfach wirklich gut auf sich aufpassen.
Kannst du mir eine ganz kleine Erklärung liefern zum sympathischen Nervensystem? Ich glaube, den Begriff hat man schon mal irgendwie gehört, aber dass man vielleicht so ein Bild dazu hat?
Ja, also ich versuche sehr gerne. Also wir haben sozusagen ein sympathisches Nervensystem. Klingt irgendwie erstmal nett, ja, sympathisch. Ja. Die Eselsbrücke da ist aber, das ist eigentlich der Zustand, in dem unser Nervensystem nicht sein sollte. Ja, sondern wenn das aktiviert ist sozusagen in unserem Körper, dann sind wir auf der Flucht. Ja, dann haben wir irgendwie die Möglichkeit loszurennen oder sind halt voller Adrenalin, voller Stresshormon und können halt irgendwie, naja, ab in die Klausur oder ab in die Prüfung. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und da gibt es aber noch einen Gegenspieler, das ist das parasympathische Nervensystem. Mhm. Und wenn das aktiviert ist, also wenn ich in einem ruhigen Zustand bin, dann bin ich entspannt, dann geht es mir gut und dann habe ich halt nicht dieses Gefühl von, boah, eine Synapse nach der anderen wird irgendwie gerade angestoßen und da ist irgendwie so ein Feuerwerk in meinem Kopf. Ja?
Ja.
Also eigentlich das, was wir wollen, ist im parasympathischen Nervensystem unterwegs zu sein. Aber wir brauchen natürlich das Sympathische, um ja ganz normal Herausforderungen in unserem Leben meistern zu können.
Mhm. Ja, aber eben diese Daueranspannung, die ist dann ungesund. Und wie kann ich dann wieder in den gesünderen Zustand kommen?
Ja, da gibt's ganz viele tolle Maßnahmen und es gibt natürlich, also ich sag mal so, es gibt ganz viel, was ich zur Selbsthilfe und zur Selbstfürsorge machen kann. Ne? Mhm. Und wie gesagt, wenn ich eben merke, boah, ich bin vielleicht ständig angespannt und ständig so auf der Flucht innerlich, dann ist das der richtige Zeitpunkt. Aber es ist natürlich auch super oft notwendig, dass ich wirklich sage, ich komme eben doch nicht alleine raus und benötige professionelle Unterstützung. Ne? Und da vielleicht schon mal als Hinweis, es gibt eigentlich fast an jeder Hochschule eine psychologische Beratung, da weise ich regelmäßig Studierende hin von allen möglichen Hochschulen und genau, das ist auf jeden Fall so eine, schon mal vorweg, so eine Anlaufstelle, die ich suchen sollte, wenn ich nicht mehr alleine klarkomme.
Ja.
Und ansonsten ist meine persönliche Sofortmaßnahme eigentlich wirklich sämtliche Bildschirmzeit reduzieren, Handy irgendwo weit weg in die Schublade, wo ich es nicht sehe und wo es mich auch irgendwie nicht triggert und ab nach draußen in die Natur, ja, und wirklich dem Nervensystem überhaupt mal wieder die Möglichkeit geben, nicht, weiß ich nicht, wie viele Bilder in der Sekunde zu sehen, ne? Und hier eine Nachricht und da noch eine WhatsApp und hier noch ein, naja, keine Ahnung, eine Instagram-Message oder sonst irgendwie was. Das wäre so meine Sofortmaßnahme. Ansonsten kann man auf jeden Fall aus diesem Fluchtgedanken oder aus diesem Zustand durch eine tiefe Atmung kommen. Mhm. Ja, also das wäre so das, sag mal, das Einfachste, weil die Atmung haben wir immer dabei. Ja.
Ja.
Genau, dass wir sozusagen die Atemfrequenz reduzieren, dass wir tief in den Bauch atmen, uns auf die Atmung konzentrieren. Das wäre so das Allererste, was ich eben dann auch machen würde. Ansonsten kann man sich berühren, ja, genauso wie mir andere Menschen ja Trost schenken würden, wenn es mir irgendwie nicht gut geht. Und dann bin ich aber vielleicht, keine Ahnung, nach einem gescheiterten Bewerbungsgespräch oder was auch immer, ne, bin ich vielleicht ja alleine und dann hilft sich eine Hand vielleicht aufs Herz zu legen und die andere auf den Bauch. Mhm. Alles, was so grundsätzlich Aufmerksamkeit in den Körper lenkt, ja, also aus dem Kopf heraus, ja, ich kann mir dann vielleicht sagen, okay, ich sitze hier jetzt gerade und spüre meine Beine auf dem Boden. Mhm. Ja, oder ich spüre irgendwie, wie meine Hände auf dem Oberschenkel liegen oder was auch immer. Ne? Also alles, was mich sozusagen aus dem Kopf irgendwie bringt, das hilft auf jeden Fall. Und natürlich Meditation. Das ist auch etwas, was ich immer wieder meinen Studierenden empfehle, weil das wirklich eine, ja, einfach eine mega gute Maßnahme ist, um Ruhe in den Kopf reinzubringen.
Ich habe gerade intuitiv mitgemacht, als du gesagt hast, den Atem zu beruhigen, die Hand auf die Brust zu legen und merke sofort, dass ich mehr verankert bin und ruhiger bin. Also es hilft.
Ja, absolut. Also ich mache auch immer eine Atemübung mit meinen Studierenden, wenn ich dann so ins Thema Stressmanagement einsteige. Und die sind dann auch immer so ganz relaxed, das ist immer total süß. Also ich sag denen, die können auch gerne die Kamera ausschalten, ne? Aber manche lassen das an und man merkt es wirklich, wie die einfach so kollektiv runterfahren. Und ich halt dabei auch. Ja. Ne? Also wenn ich das anleite, dann merke ich eben auch so, wow, es ist einfach coole Pause zu machen. Das tut einfach richtig gut.
Ja, sollte man viel öfter so während des Tages machen, um vielleicht auch diesem Stress schon so ein bisschen vorzubeugen und den Grundton zu senken.
Richtig, genau. Also es gibt halt grundsätzlich, ne, noch so ein paar Präventivmaßnahmen, ne, die man machen kann. Dazu gehört eben zum Beispiel ja einfach so eine innere Haltung, ne? Bin ich entspannter grundsätzlich im Leben oder eher nicht? Natürlich Sport, Bewegung, ne, gesunde, gute Ernährung, soziale Beziehungen, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Ja. Und dann gibt's sozusagen auch noch ein paar weitere Maßnahmen, ne? Also es hilft auch immer, seine Gedanken zu sortieren, ja, anstatt sich eben vielleicht immer vom Handy leiten zu lassen, ne, sondern wirklich mal Dinge aufschreiben. Also wenn ich mich einfach mal frage, wie geht's mir eigentlich? Was bewegt mich heute eigentlich? Ja, das hilft total. Raus in die Natur, hatte ich schon gesagt, aber manchmal ist vielleicht auch der Powernap, ne, über den wir vorhin gesprochen hatten, vielleicht ist auch der manchmal die Lösung. Ja, genau. Und also wirklich ganz, ganz wichtig einfach sind soziale Beziehungen, soziale Unterstützung, ne, wenn Selbsthilfe nicht ausreicht, dass ich eben immer jemanden habe, den oder die ich fragen kann und wo ich mich einfach hinwenden kann.
Besonders am Beginn des beruflichen Weges steht man ja vielen Fragen gegenüber und auch da unterstützt du Studierende oder BerufseinsteigerInnen. Wie können junge Menschen denn herausfinden, welche beruflichen Ziele wirklich auch zu ihren Werten passen?
Ja, auch das ist eine total gute Frage, die ich, was ich sehr unterstütze auf jeden Fall. Mhm. Um das herauszufinden, sollte ich mich auf jeden Fall erstmal richtig gut selber kennenlernen. Ja, und das klingt vielleicht so simpel. Aber wenn ich weiß, was ich kann, wenn ich weiß, wer ich eigentlich bin, wenn ich weiß, was mir Spaß macht und was mir im Leben wirklich wichtig ist und wenn ich natürlich weiß, welche Werte ich selber habe, ne, also wonach strebe ich im Leben, so was sind vielleicht so die 3 oder 5 Dinge, die irgendwie erfüllt sein müssen, woran habe ich Freude und wenn ich weiß, woran ich glaube, wobei ich aufblühe, ja, dann sind das schon mal alles wirklich gute Fragen, die ich mir da beantwortet habe und dann kann ich auch wirklich überlegt entscheiden, wo es beruflich hingehen soll, ne? Damit eben wirklich meine Bedürfnisse erfüllt werden. Also grundsätzlich haben wir Menschen sowieso 3 psychische Grundbedürfnisse. Ja, das sind einmal Autonomie. Also ich möchte, selbstbestimmt Entscheidungen treffen zum Beispiel als Mensch. Ja, ich möchte Kompetenz spüren. Also ich möchte mich als kompetent erleben. Ich möchte einfach merken, boah, ja, krass, heute habe ich was geschafft, heute habe ich was gut gemacht. Ja. Und ich möchte eben, das hatte ich vorhin schon gesagt, mich zugehörig fühlen. Ich brauche andere Menschen, ne? Also die müssen sowieso erfüllt sein, aber darüber hinaus, ja, keine Ahnung, habe ich vielleicht noch den Wert Gesundheit oder Familie, ja, oder Freude. Ich will einfach ganz viel Spaß im Leben haben, ja, und ich würde einfach empfehlen, dass man wirklich im Studium schaut, welche Seminare, welche Workshops, was kann ich alles mitnehmen zu genau diesen Themen, ne? Wo kann ich mich mit anderen aber auch austauschen. Ich kann Freunde, Familie, Bekannte, ArbeitskollegInnen, KommilitonInnen fragen, Mensch, was kann ich eigentlich? Ja? Oder was magst du an mir? Wobei kann ich dir helfen? Das ist schon mal ein richtig guter Einstieg, um diese ganzen Fragen sozusagen für mich herauszufinden, damit ich dann weiß, ja, wo passe ich eigentlich hin und wer oder was passt zu mir?
Also sich selbst kennenzulernen oder seine Stärken und Schwächen besser einschätzen zu können, das führt mich zu meiner nächsten Frage und zwar der Stärkenforschung. Was steckt hinter diesem Ansatz und wie kann man das praktisch anwenden?
Ja, also der Ansatz der Stärkenforschung entspringt sozusagen der positiven Psychologie, wovon ich ein großer Fan bin. Ja. Das ist ein noch recht junger Zweig eigentlich der akademischen Psychologie, so ungefähr seit 25 Jahren entdeckt man das erst sozusagen. Dabei geht es darum, wie Menschen und Teams und Organisationen aufblühen. Ja, und was steckt jetzt vielleicht hinter diesem Aufblühen tatsächlich? Damit ist eben gemeint, was brauche ich, um einfach mein Potenzial zu entfalten? Also ich sag mal, um wirklich Gas geben zu können. So, ja. Und du hast vorhin schon auch das Thema Schwächen ganz kurz angesprochen. Bei dem Thema der Stärkenforschung geht es natürlich eben darüber, Menschen über Stärken zu definieren. Ne? Also nicht um, ach guck mal, das kann sie nicht und das kann er besser und was auch immer, sondern es geht eben wirklich darum zu gucken, nee, Menschen, also man hat herausgefunden, Menschen haben alle 24 Stärken, ja, über alle Kulturen hinweg sozusagen auch. Und es geht aber nicht darum, jetzt ja irgendwie auf Teufel komm raus immer alles positiv zu sehen, ja, oder immer zu sagen, boah, das Glas ist ja immer halb voll, ne? Du musst da nur an deinem Mindset arbeiten oder so, darum geht's nicht. Nee. So funktioniert das Leben ja nicht. Es geht vielmehr darum, dass wir, naja, dank der positiven Psychologie, ich sag mal, mit allen Situationen und Herausforderungen, die das Leben eben halt so bietet oder wo das Leben mit auflauert, dass wir damit ja trotzdem möglichst lösungsorientiert umgehen und optimistisch in die Zukunft blicken.
Okay, ja, also wirklich ein optimistischer Ansatz, das klingt irgendwie öffnend und erweiternd, ja, als irgendwie die Unzulänglichkeiten zu suchen und an denen zu arbeiten. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr schönen Ansatz.
Ja, richtig. Und es kommen auch immer ganz viele Studierenden zu mir und sagen eben, ja, ich möchte gerne meine Schwächen herausfinden, ne, damit ich daran arbeiten kann. Und das, ja, ich sag mal so, das Fiese ist eben, dass gerade in Deutschland eben ist die Arbeitskultur eher so defizitär orientiert, ne? Also man schaut immer eher, wenn dann Führungskräfte später zu mir kommen im Coaching, dann heißt es immer, ja, ich habe da ein Development Field, ja, also irgendein Entwicklungsfeld. Das ist dann natürlich noch schön ausgedrückt, ne? Ja. Aber es geht eben immer darum, das kannst du noch nicht oder das kannst du nicht, ne? Bitte arbeite daran. Ja, konkret heißt das eben, dass ich mit Hilfe eines wissenschaftlich fundierten Fragebogens tatsächlich einfach meine Stärken kennenlernen kann. Diese dann, naja, erstmal auch anerkennen, ne? Mich darüber freuen, was es da vielleicht so alles gibt in meinem Portfolio. Und dann muss ich sie natürlich bewusst anwenden, ne? Also im Studium oder im Beruf oder auch im privaten Umfeld, ganz egal. Und ja, da kann ich eben, durch den Test kann ich eben herausfinden, was sind denn wirklich meine Stärken und auch meine Fähigkeiten, ne? Also, was bringe ich denn mit an den Arbeitsplatz zum Beispiel, ja? Mhm. Womit kann ich mich verkaufen, in Anführungsstrichen, ne? Dann in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Ja. Und ganz wichtig ist aber, man hat eben in der Forschung herausgefunden, wenn man diese Stärken einsetzt, und zwar regelmäßig, dann, ja, kann man dadurch eben Arbeitszufriedenheit erleben. Das, denke ich, wollen wir alle. Das sollte eigentlich das Ziel sein, ja zufrieden sein. Ja, genau, finde ich auch. Und damit hängt eben auch Lebenszufriedenheit zusammen. Ja, es gibt so ein paar Stärken, die da eben einen besonders hohen Zusammenhang haben. Und ja, die gilt es auf jeden Fall zu fördern. Ja, und die deutsche Version des Fragebogens, die ist tatsächlich von der Uni Zürich zugänglich gemacht. Das wird ständig weiterentwickelt. Ich bin selber Anfang Mai in Zürich noch dabei bei einem Workshop, weil eben ja das Tool auch immer weiter ausgebaut wird. Und ich bin mir sicher, dass wir den Link dafür in die Shownotes setzen können, damit auch ja jeder von euch dann den Test machen kann.
Ja, super gut. Vielen Dank, total gerne. Dann wird's direkt noch praktischer neben deinen sowieso schon praktischen Tipps, die du hier mitgibst. Wenn du mit KlientInnen darüber sprichst, was Erfolg im Beruf für sie bedeutet, welche Antworten oder Muster begegnen dir dabei immer wieder?
Ja, also für viele der Studierenden, mit denen ich ja bisher gearbeitet habe, da bedeutet beruflicher Erfolg eher so dieses Karriere machen. Ne? Mhm. Also Hauptsache viel Geld verdienen, so nach dem Motto. Ich habe auch letztens erst gehört, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, dann sehen wir uns in meinem Büro in New York, ne? Am besten ganz weit oben irgendwie im Wolkenkratzer oder London war es dann für den anderen Studierenden. Und es ist aber tatsächlich so, wenn Klientinnen später zu mir kommen, und damit meine ich eben eher so, die meisten Klientinnen, die ich habe, sind eher so Mitte 30, Ende 30, Anfang 40. Mhm. Und dann sind die genau auf dieser Suche nach dem, was bedeutet Karriere für mich selbst eigentlich. Ja. Das wird also vorher in der Regel nicht hinterfragt, sondern man übernimmt irgendwie so automatisch die Bedeutung, die Karriere im Allgemeinen in der Gesellschaft hat. Ja, und dann hat man eben halt eher so dieses, naja, Hauptsache immer weiter auf der Karriereleiter. Ja.
Ja.
Ja, vielleicht hat man sich dann irgendwie erstmal einen sicheren Job gesucht, ne, weil das entspricht vielleicht auch dem, was man irgendwie von zu Hause kennt, was wichtig ist, oder Hauptsache, man hat immer gearbeitet, Hauptsache, ich habe keine Lücke im Lebenslauf, das höre ich auch immer noch, ja. Mhm. Aber man hat sich vielleicht nie vorher gefragt, was gefällt mir eigentlich wirklich und was tut mir gut, was kann ich gut? Ja.
Ja.
Und es ist wirklich, also es bietet sich einfach an, diesen Fragen spätestens im Studium nachzugehen. Das ist, finde ich, gerade noch der richtige Zeitpunkt. Und da hat man auch eigentlich Na, es sieht heute ein bisschen anders aus, aber eigentlich hat man da noch mal ein bisschen mehr Zeit, ja, um sich auch mit solchen Themen wie Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen.
Ja.
Ich würde es am liebsten schon im Kindesalter eigentlich vorantreiben, ja, oder spätestens in der Schule, weil dann würde natürlich auch die Wahl für, ne, bin ich Typ Ausbildung, bin ich Typ Studium, wenn ja, welches, ne, oder welche Ausbildung, dann wird auch das leichter fallen. Also, ja, es ist echt ganz wichtig für sich persönlich eben selber herauszufinden, was heißt für mich Erfolg? Ist es viel Geld oder ist es Freiheit?
Eine andere Frage, die sich viele Studierende stellen, ist, passe ich in die Unternehmenskultur? Also wenn es dann schon besonders darum geht, einen Job zu finden. Wie kann man herausfinden, ob das so ist, bevor man dann dort eben wirklich einsteigt?
Ja, also ich würde da gerne so ein Umdenken bei den Studierenden in Gang setzen, dass man da grundsätzlich anders rangeht. Also sich eher zu fragen, passt das Unternehmen zu mir? Ja, also möchte ich eigentlich in diese Unternehmenskultur hinein?
Ja.
Also, dass man eher von sich ausgeht und wirklich den individuellen Anforderungen und von den eigenen Bedürfnissen ausgeht und weniger nach dem Motto, oh, Hauptsache, ich passe da rein. Ne? Ich höre ganz oft noch, Hauptsache, die nehmen mich. Ja, so. Und es geht aber ja viel mehr darum, was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Wie möchte ich arbeiten und wie möchte ich eben nicht arbeiten?
Ja.
Das heißt, ne, also auch da wieder Thema, was sind meine Werte, welche Stärken habe ich, was für Fähigkeiten, was bin ich eigentlich für eine Persönlichkeit? Und ich sag's nochmal, ja, was brauche ich, um aufzublühen? Also was brauche ich echt, um mich zu entfalten? Ich gebe da gerne mal ein Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ne, ich bin irgendwie so eher introvertiert, also ne, vielleicht eher zurückhaltend, so viel Trubel mag ich nicht, dann ist auf jeden Fall ein Großraumbüro wahrscheinlich nichts für mich. Ja, das kann ich ja vorher schon abklopfen. Oder wenn ich eine total ausgeprägte Teamfähigkeit habe und mir irgendwie, ja, Beziehungen zu anderen Menschen besonders wichtig sind und der Austausch, dann ist vermutlich so ein 100% Remote-Job nichts für mich. Ja. Mhm. Und hier gilt eben auch, je besser ich mich kenne, je besser ich weiß, wer ich bin, was ich an mir mag, was ich gut kann, was ich brauche, umso besser kann ich eben auch beurteilen, was für so eine Art Unternehmenskultur ich eben brauche, um genau das zu zeigen, was in mir steckt. Ja. Und wenn ich dann in den Bewerbungsprozess gehe oder dann drin bin, dann sollte ich mich da wirklich vorab gut informieren und auch in den Gesprächen ganz gezielt fragen, ne? Also was bietet ihr mir denn, damit ich mich vielleicht entfalten kann besser, ja? Oder damit ich meine Stärken einbringen kann. Also eher wirklich zu sich zu fragen, passt das Unternehmen zu mir, anstatt pass ich in das Unternehmen, ne? Also dass man so aus dieser, sag mal, Bittstellerrolle rauskommt, ne? Oh, bitte nehmt mich, ne? Bitte gebt mir eine Zusage, sondern eben eher, dass ich wirklich mir gezielt überlege, will ich da hin? Werde ich da glücklich? Kann das was werden?
Ja, dieser Bewerbungsprozess eben ist eben wirklich keine Einbahnstraße, sondern beide Parteien stehen ja eigentlich an der gleichen Stelle und haben das gleiche Ziel und da eben auch nicht so eine Hierarchie oder eben diese, ja, Bittstellung, wie du es gerade ganz gut, ganz treffend formuliert hast, aufkommen zu lassen, ist eine sehr, sehr gute Basis. Was würdest du jemandem sagen, der das Gefühl hat, dass alle anderen ihren Weg schon gefunden haben, aber man selbst irgendwie noch auf der Suche ist?
Ja, ich würde sagen, entspann dich. Ja, also das wäre wirklich so ein erster Hinweis. Ich weiß, das ist natürlich viel leichter gesagt als getan, aber es ist einfach nicht der gerade Lebenslauf, der eine Persönlichkeit ausmacht, ja, sondern es sind eigentlich vielmehr so diese Kurven und Umwege und die Schleifen, die ich vielleicht irgendwie drehe. Also wirklich, man sollte sich einfach Zeit zum Kennenlernen nehmen. Das kann ich eigentlich nicht mehr betonen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich nach meinem Bachelor eine Pause mache, ja, um erstmal, na, um mich selber davor zu schützen, ein paar berufliche Griffe ins Klo zu machen, sage ich mal. Ich wusste damals überhaupt nicht, was ich kann und was ich will und wie ich arbeiten will. Und vor allem wusste ich nicht, was Führung eigentlich bedeuten sollte und wie ich geführt werden will. Ja.
Ja.
Und wenn man so meinen persönlichen Lebenslauf betrachtet, dann würde man von außen wahrscheinlich auch denken, oh, der ist aber krumm, ja, oder die hat aber einen Umweg gedreht oder was auch immer. Bei mir ging es eben nicht oder geht es nicht die steile, typische Karriereleiter rauf. Und das sollte man sich eben wirklich überlegen, ja, dass man sich Zeit nehmen sollte. Mhm. Klar, dann kann man jetzt sagen, okay, da wird die Rentenlücke vielleicht auch nicht kleiner, ja, wenn ich später ins Erwerbsleben einsteige. Mhm. Aber auch damit, das ist ja auch ein Thema, da kann man sich auch nicht früh genug eigentlich mit auseinandersetzen. Und ich bin wirklich dafür, dass man sich lieber ein halbes oder ein ganzes Jahr mehr Zeit nehmen sollte. Es gibt so viele Angebote, ja, von freiem sozialen Jahr bis hin zu, ich weiß nicht, was man alles machen kann, ja, um da sozusagen die Lücke zu füllen, die sich da vermeintlich auftut. Ja. Und ich sollte einfach echt alles mitnehmen, was ich irgendwie machen kann, erleben kann, um mich und meine Persönlichkeit, meine Bedürfnisse besser kennenzulernen. Ne? Mhm. Dann wird's vielleicht immer noch so ein bisschen Moment, da fange ich nochmal an. Dann wird's vielleicht immer noch so ein bisschen Trial and Error mäßig, aber ich bin mir sicher, dass ich dann schneller merke, ich passe hier nicht rein, ich fühle mich hier nicht wohl, ja. Und dann gehe ich eben vielleicht nicht Jahre einem Job nach und frage mich dann irgendwann so mit Mitte, Ende 30, boah, irgendwas stimmt nicht, ich bin beruflich unzufrieden, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum, wieso und weshalb ich unzufrieden bin, ja. Und ein beruflicher Fehlgriff ist echt nicht das Ende der Welt. Es gibt diesen Spruch, den kennt wahrscheinlich auch hier jeder Hörer und jede Hörerin, love it, change it or leave it. Da ist aber total was dran, auch wenn er ausgelutscht ist, ja. Da ist wirklich was dran. Und für mich einfach total wichtig ist die Frage, was kann ich denn aus diesem Fehlgriff, den ich da jetzt vielleicht vermeintlich gemacht habe, was kann ich daraus lernen, damit mir das dann so nicht noch einmal passiert?
Ja, hier schließt sich ganz gut der Kreis zu einem Punkt, den du auch schon vorher genannt hast. Eine produktive Fehlerkultur, würde ich es mal nennen. Also aus den Fehlern oder ja, wenn man was daneben geht, daraus zu lernen. Das ist ja dann das, was die Karriere und auch vielleicht das Leben ausmacht und auch besonders macht. Also sich davon nicht unterzukriegen, sondern das als Teil des Prozesses anzuerkennen.
Absolut. Und dann sind wir eben ganz klar beim Thema Resilienz, ne? Ja. Also wie schaffe ich es denn mit den Herausforderungen, dem Scheitern, dem Hinfallen oder was auch immer, wie schaffe ich es damit besser umzugehen und eben trotzdem wieder aufzustehen und zu sagen, ja, ich schüttel mich jetzt vielleicht einmal durch, ne? Aber dann packe ich es an und dann freue ich mich auch schon auf die nächste Herausforderung.
Britta, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für deine praktischen Ratschläge. Mir ist besonders bewusst geworden, wie essentiell es ist, sich kennenzulernen und sich die richtigen Fragen zu stellen. Du hast hier viele wertvolle Impulse gegeben und ich bin mir sicher, dass unsere HörerInnen da einige mitnehmen und umsetzen können. Ich habe super viel gelernt und ja, fühle mich direkt richtig empowered. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr schön. Das ist auch super, dass du mit diesem Gefühl da rausgehst. Das wünsche ich auch allen Hörern und Hörerinnen. Und genau, man darf sich auch gerne bei mir melden, wenn da irgendwo Fragen aufkommt und ja, vielleicht die ein oder andere Methode nochmal irgendwie anders erklärt werden muss. Es gibt so viele tolle Ressourcen, auch online, man muss sie nur finden. Und ja, dann kann man da wirklich an ganz vielen Themen sehr gut, sehr eigenständig dran arbeiten und an seinem Wohlbefinden arbeiten.
Ganz genau. Alle Infos zu dir und auch den Fragebogen, über den wir vorhin gesprochen haben, packen wir in die Shownotes. Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann dürft ihr sie gerne stellen an podcast@studydrive.net. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.